Herzlich willkommen zum MCNZ Pixelplausch.
Ja, herzlich willkommen zur 7. Folge des Pixelplausches. Heute mussten wir in unserem Wohnzimmer mächtig Platz schaffen, denn wir haben mal richtig viel Besuch in unserem Wohnzimmer. Georg, wer besucht uns?
Ja, heute ist wirklich eine große Runde. Ich glaube, es ist Rekord für unser Format hier. Hallo Jan auch. Schön, dass du vorher aufgeräumt hast, denn bei so viel Prominenz hier müssen wir uns auch ins Zeug legen. Und ich stelle mal vor, wir haben da den lieben Simon aka Cheops. Hallo.
Grüße zusammen, hi.
Wir haben da den Marcel aka Kaküs. Sag auch hallo, Marcel. Er sagt nichts, er ist gemutet. Ich höre ihn nicht. Verdammt. Wir starten doch mal.
Wo ist er hin? Er ist einfach weggegangen.
Ich glaube, es kam bei ihm gerade jemand rein.
Ja, wir machen einfach weiter.
Wir machen einfach weiter. Genau, wir stellen ihn nachher vor. Wir haben den lieben Till, aka Tilmo Baxter.
Hi, schönen Abend, guten Morgen und hallo.
Genau, und und dann haben wir noch den Jan und mich. Und dann sind wir vollzählig.
Hallo?
Was ist einfach übergangen?
Ach, den Edgar. Ich bin sind.
Es ist so voll.
Das Ganze hat. Nein, ich hatte es jetzt tatsächlich völlig aus der Fassung gebracht. Das ist noch nie passiert, dass jemand sich nicht gemeldet hat. Also, wir haben noch den Edgar, aka Lipardus. Hallo.
Ich grüße euch.
So, ist perfekt. So stelle ich mir das vor. Nein, tatsächlich. Man sieht daran, es ist quasi live und ungeschnitten. Und schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr uns hier beehrt in unserer Runde. Und dass ihr sogar hier, Till hat sogar ein Thema mitgebracht. Und damit, Till, ich gebe direkt an dich. Leg los.
Ja, mein Thema wäre, die Überschrift wäre, du spielst das falsch. Und zwar, ich erkläre das mal von hinten rum. Also, ich hatte im Kindergarten eine Anekdote, da haben wir ein Spiel namens Segelregatta gespielt und wir Kinder haben dann uns das einfach aus dem Regal genommen, die Boote genommen und sind damit rumgefahren, wie wir wollten. Und dann kam so eine ältere Kindergärtnerin, sagte, so geht das nicht und hat uns das weggenommen. Und an diese Anekdote musste ich die letzten Tage denken, weil ich mit meinem Sohn gerade Valheim spiele. Und weil dessen Konsole abgestürzt ist, hat er an irgendeiner richtig dummen Stelle alle seine Rüstung und so verloren, also ist quasi da gestorben. Und weil wir uns das zu doof war, da wieder mit den gleichen Schwierigkeitseinstellungen und sonst wie hinzugehen, haben wir gesagt, gut, wir stellen halt ein, dass die Feinde uns nicht mehr angreifen, dass wir Sachen durch Portale nehmen können, die man eigentlich nicht durch Portale nehmen soll. Also haben quasi das ganze Spiel runtergedummt. Und während ich das machte, hatte ich die ganze Zeit so ein Gefühl im Nacken, als würde jetzt wieder jemand kommen und sagen, so spielt man das aber nicht. Und mein Thema wäre, seht ihr das ähnlich? Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel sagen, Souls-like-Spiele, die ja berühmt sind, weil sie so schwer sind, die kriegen ja keinen leichten Schwierigkeitsgrad oder keinen, wie in manchen Rollenspielen mittlerweile, so einen Story-Schwierigkeitsgrad, weil die Leute sagen, nee, ihr müsst halt richtig gut sein, wenn ihr das spielen wollt. Und ich bin mittlerweile, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß nicht, so ein bisschen genügsamer und sage, ist doch egal, was ich mit dem Spiel mache. Wenn ich einfach die ganze Zeit im Kreis laufe und das cool finde, ist das doch auch super, wenn ich so Zeit damit verbringe.
Ja, das ist ein guter Punkt. Edgar, du hattest dazu direkt was.
Ja, ich würde da gleich einhaken. Ich glaube, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass das so ein bisschen nervig ist. Also ich kann mit dieser Attitüde auch nicht so viel anfangen, weil ich mir auch denke, Spiele sind ja erstmal dazu da, um Spaß zu machen und das ist nun mal eine individuelle Sache. Also warum soll ich mir von anderen Leuten vorschreiben lassen, wie man Spiele zu spielen hat? Gleichzeitig ist bei Souls Games ja schon so ein bisschen der Kern des Spiels der Schwierigkeitsgrad. Und da stelle ich jetzt mal ein Fragezeichen an, ob man diesen Kern noch bewahren kann, wenn man die Spiele so runterdobend oder wenn man da halt einen Story-Mode einfügt. Also was macht das mit den Spielen? Weil bei Valheim, das ist ja ein Spiel, das spiele ich mit meinen Freunden, mit der Familie zusammen und da will ich eine gute Zeit haben. Aber das Spiel an sich kann man dann vielleicht voll gut modifizieren, damit man eine gute Zeit hat. Aber bei Souls, also Dark Souls zum Beispiel, was geht da verloren, wenn man den Schwierigkeitsgrad jetzt komplett rausdreht?
Okay, Simon.
Ja, ich finde, das ist dahingehend eine abnutzende Frage, weil es ja eine Perspektivfrage ist. Also, dass jemand etwas falsch spielt, ist ja dann offensichtlich eine Perspektive, also in deinem Beispiel die Perspektive der Kindergärtnerin. die eine feste Vorstellung davon hat, wie das Spiel zu spielen ist. Und ich habe mich auch schon dabei ertappt, meinen Kindern ein Spiel in Anführungszeichen zu verbieten, meistens aus Sicherheitsgründen, wenn sie, keine Ahnung, mit dem Ballon an der Treppe gespielt haben, dann haben sie das Spiel falsch gespielt, aber nicht, weil sie es falsch gespielt haben, sondern weil sie eben, weil es eben gefährlich war. Und ich erinnere mich aber gut daran, bei Videospielen haben wir es uns immer so gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir über Stunden gefühlt Tage Mario Kart auf dem N64 gespielt. Und dort gab es ja diesen Battle-Modus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert. Das war der Modus, wo jeder drei Leben hatte, also drei Schildkröten um sich herum. Und wenn man dreimal getroffen war, dann war man eben aus dem Spiel draußen. Und wir haben eigene Hausregeln für diesen Modus gemacht, indem wir auf einer speziellen Karte alle rumgefahren sind am Anfang und haben nur grüne Schildkröten gesucht, sind dann nach oben gefahren und haben die nach unten geschossen, sodass unten im unteren Level in dem Feld hunderte grüne Schildkröten waren. Und irgendwann, als dann genug grüne Schildkröten unterwegs waren, haben wir gesagt, okay, jetzt spielen wir richtig. Also quasi das Vorbereiten des Spiels hat lang gedauert. Da hätte jeder gesagt, ihr spielt's falsch. Aber das war halt unsere Interpretation von dem Spiel. Und deswegen denke ich, es ist halt vor allem eine Perspektivfrage, die es da zu beantworten gibt. Und das halt persönliches Gusto, oder nicht?
Ja, da würde ja, ich hatte mich gebellt, deswegen rede ich jetzt einfach. Also, aber wie Edgar ja sagt, bei Souls-Spielen hat er das Gefühl, dass das anders wäre. Und ich frage mich, woher kommt dieses Gefühl? Weil ja, die Spiele haben, die sind so und so programmiert worden, die haben diesen Schwierigkeitsanspruch, weil dann funktionieren sie auf eine richtige Weise. Aber wieso schlägt Leuten, die sagen, ich würde das aber gerne einfach wegen der Welt und den Charakteren in einer sehr leichten Variante spielen, so viel, ich meine, jetzt sind das wahrscheinlich irgendwelche Game Bros im Internet, aber so viel Hass entgegen, weil was nehme ich anderen Leuten dadurch weg, wenn ich das Spiel im super, super easy Mode spiele und ich dann auch, ich weiß nicht, wie heißt die, Milena oder so, legen darf, aber halt in leicht oder so. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand anders, der das gerne schwer spielt, plötzlich nicht mehr so gut dasteht dadurch. Aber so wird einem das halt oft suggeriert.
Ja, also ich denke mal, ich wollte auch meine Einschätzung dazu geben. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel Diskussion es darüber gibt, dass jeder ein Spiel spielen darf, wie er das gerne möchte. Es gibt ja da gar kein Verbot. Wir haben ja das, keine Ahnung, dass du dann gebannt, ja, dass du dann gebannt wirst. Jetzt, es ist natürlich dann irgendwann, kannst du dann schon überlegen dir, und das ist der Punkt, wenn du jetzt massive, also wirklich Online-Games hast, wo du mit anderen zusammenspielst, da kannst du natürlich dann in einen Grenzbereich kommen. Also wenn du sozusagen Bugs oder Glitches oder irgendwas ausnutzt, um sozusagen dir gegenüber einem anderen einen Vorteil zu erzielen oder zu bekommen, dann wird es natürlich grenzwertig. Oder, und das hatte ich heute gerade mit einem Kumpel, mit dem ich tatsächlich so ein RTS spiele, ich darf es jetzt tatsächlich sagen, Beyond All Reason. Und da fängt halt dieses Spiel, fängt immer gleich an im PvP. Da gibt es ganz feste Rollen, die musst du machen. Wenn du die nicht machst, dann ist auch in 95% der Fälle hast du dann auch das Spiel wahrscheinlich schon verloren. Ja? Das ist sehr eingefahren, ähnlich wie Schach, wo es auch immer die festen Eröffnungen gibt. Und da würde ich dann schon sagen, es gibt einen richtigen Weg oder eine richtige Meta, das Spiel zu spielen.
Ja, wobei ich finde, es kommt ganz stark aufs Spiel drauf an. Weil letzten Endes, wenn ich mir zum Beispiel so ein Red Deep Redemption angucke, das lebt ja davon, dass du kannst die Story spielen, ja. Du kannst dich aber auch einfach in dieser Welt verlieren. So, und was ist dann richtig und was ist falsch? Ist es richtig, wenn ich dieser Story folge? Oder ist es richtig, wenn ich sage, ich gebe mich völlig der Welt hin? Oder, also weißt du, da gibt's ja dann Spiele, die das Ganze ganz anders gestalten und viel freier, dass es da gar kein richtig und falsch gibt.
Ja, das stimmt schon. Vielleicht ist meine Frage auch eher, oder vielleicht ist dieses Gefühl, woher kommt bei mir dieses Gefühl im Nacken, dass ich so Sachen umstelle auf leicht und das Spiel nicht mehr so spiele wie gedacht, dass ich denke, oh, jetzt sagt jemand, ich spiele das falsch. Vielleicht ist das ja auch ein Fehler in mir sozusagen, weil ich immer noch diesen Anspruch habe, eigentlich will ich das gern schaffen, also ne, auch den Schwierigkeitsgrad schaffen, aber merke, es ist mir im Grunde auch egal. Ich will da so ein paar Häuser bauen, ich möchte nicht über die halbe Welt reisen, um irgendwie Eisen zu transportieren, sondern ich will das einfach durch das Portal nehmen, weil mir geht's ja nur um dieses Bauen. Also ich will halt so einen Kreativmodus haben und trotzdem fühle ich mich im Hintergrund so ein bisschen schlecht dabei.
Ich glaube, das geht ja ganz stark an die Frage heran, was Spiele überhaupt sind und was sie sein sollen, oder? Also ich habe so das Gefühl, man kann dann schon sehr so fast eigentlich philosophisch werden. Und ich glaube, die Intention der Person, die die Spiele gemacht haben, spielt da voll mit rein. Also zum Beispiel, ich vergleiche das jetzt mal mit einem Buch. Es gibt ja Autoren und Autorinnen, die schreiben Texte anspruchsvoll. Also denen ihre Sprache, denen ihre Wortwahl ist eine Herausforderung, auch für den Leser oder die Leserin. Und das ist aber aus einer Intention heraus so gewählt. Und dann würde ich schon sagen, ja, dann kann auch ein Künstler, der ein Spiel macht, sagen, okay, ich verbinde die Schwierigkeit des Spiels mit einem bestimmten Gedanken oder also bei Souls finde ich das so offensichtlich eigentlich. Also die Welt wird einem auch so demonstriert als unnahbar, als Herausforderung. Und deswegen macht es voll Sinn, dass da der Schwierigkeitsgrad auch so eine Komponente irgendwo ist. Natürlich kann man dann immer noch die Frage stellen, ja, okay, alle können das Spiel spielen, wie es intendiert ist. Und für alle, die jetzt aber vielleicht nur bestimmte Aspekte des Spiels sehen wollen, wie zum Beispiel die Geschichte oder die Bosse oder was auch immer, warum gibt es für die nicht eigentlich eine Möglichkeit, das zu erleben? Aber wenn man sich Elden Ring anschaut, dann würde ich sagen, da ist dieser Schritt eigentlich schon gegangen worden. Weil du kannst Elden Ring einfach so spielen, dass du dann bei fast keinem Boss mehr eine Schwierigkeit hast. Weil du einfach, wenn du genug farmst und die richtigen Waffen und Ausrüstung hast, dann kriegst du das auch hin.
Ja, aber ich verstehe schon, was Till meint, dass man manchmal sich halt, ja, darf man jetzt sagen, schlecht fühlt, aber dass man einfach ein komisches Gefühl hat, weil so ging es mir ja vor kurzem auch, das war bei unserer ersten oder zweiten Folge, Georg, wo ich mal gesagt habe, dass es mich total stresst, wie schnell andere Leute Spiele durchspielen. So, wo ja auch alle gesagt haben, ja, ist doch egal, wie lange sie brauchen oder nicht. Und das hat mich aber in der Phase total gestresst. So, mittlerweile denke ich mir, ist mir doch egal, wenn ich jetzt hier 1000 Stunden in irgendein Spiel versenke, ich habe einfach meinen Spaß daran. Also ich glaube, es ist auch oft eine eigene Einstellung einfach.
Das definitiv. Ich denke mir, wenn jetzt hier Edgar gerade den Vergleich zu Büchern hergestellt hat, ich denke mir immer, was mache ich, wenn ich zum Beispiel in ein Museum gehe? Da würde ich mir vielleicht einfach nur, also ich persönlich, ich bin jetzt kein großer Kunstkenner oder auch bei Altertumsgegenständen oder sowas, die würde ich mir einfach nur anschauen und sagen, oh ja, das ist schön. Aber dass ich mir jetzt dann noch, die mich da eine Stunde lang davor setze und sage, hier, ja, was könnte sich der Künstler dabei gedacht haben und so weiter, wo der sich bestimmt viele Gedanken gemacht hat, gehe ich mal davon aus. Aber da zwingt mich ja auch niemand, das nur so zu machen. Und so ähnlich sehe ich das dann bei den Spielen auch. Die Grenze, wie gesagt, ist da. Da weiß ich auch nicht, wie seht ihr, das würde mich vielleicht auch noch eine Meinung sehen. Die Grenze ist da, wo ich sozusagen dann das Spielerlebnis der anderen beeinträchtige durch mein Verhalten. Das ist jetzt natürlich bei Singleplayer-Spielen ist das nicht relevant, aber bei Multiplayern wird es dann doch irgendwann relevant.
Ja, bei Multiplayern würde ich das so sehen, wie du das eben auch schon ausgeführt hast. Das geht natürlich nicht, weil man halt, also ist ja wie im allgemeinen Leben auch, man will halt nichts in egoistischer Sicht so machen, dass man andere dadurch einschränkt oder dass sie dadurch schlechter dastehen. Insofern geht das nicht. Bei den Spielen bin ich jetzt, also alles, Edgar, was du gerade gesagt hast, leuchtet mir schon ein, auch zu Elden Ring und finde ich auch richtig, aber ich denke halt, da finde ich zum Beispiel bei Büchern, so gerne ich ja selber lese und auch manchmal selber Spaß an Sprache und anspruchsvollen Sachen habe, finde ich da ein bisschen schade, dass die nicht so niedrigschwellig sind, dass man nicht sagen kann, guck mal, das ist so ein tolles Buch, das ist so interessant, aber wenn du halt nicht mit dieser Sprache oder mit diesem intellektuellen Level klarkommst, wirst du es nicht erleben können. Bei einem Elden Ring könnte man ja sagen, natürlich muss das so und so gespielt werden, und aber da das halt wirklich, oder überhaupt ein Souls-like, aber sagen wir mal, Elden Ring, das wurde ja überall abgefeiert, das ist halt wirklich ein Generationsspiel quasi für ganz, ganz viele Leute, und da ist es doch schade, dass jemand, der sagt, dieses Genre interessiert mich nicht, oder so wie ich jetzt persönlich, ich bin zu dumm zum Blocken und Rollen, ich möchte aber gern einmal das so ein bisschen erleben, und zwar nicht nur die ersten 5 Minuten, sondern einfach so ein bisschen in diese Welt rein. Das finde ich dann schon, finde ich es eine gute Idee, wenn das funktioniert. Das wäre bei einem Buch zum Beispiel nicht möglich. Es sei denn, es gäbe das in einfacher Sprache, aber dann verliert das natürlich das, was es eigentlich ausmacht. Bei einem Videospiel sind es ja viele Komponenten, die da das Sehenswerte ausmachen.
Also ich denke schon, dass wir, wenn wir was spielen, für uns in jedem Fall selbst entscheiden dürfen und auch entscheiden müssen, wie wir spielen wollen. Im Multiplayer-Bereich, das, was ihr auch schon angeschnitten habt, eben ist es so, da geht es ja dann oft gar nicht darum, es richtig zu spielen, sondern es effizient zu spielen. Das sind für mich schon zwei verschiedene Dinge. Also gerade wenn man in den Metagames drin ist, ist es so, dass richtig in dem Fall ja das nicht richtig, sondern effizient bedeutet. Also gerade wenn wir Ich habe eine ganze Zeit lang Overwatch gespielt und da gab es halt eben auch Matters, wenn je nachdem, was halt gerade gebufft oder genervt wurde. Und mich hat es dann zwischenzeitlich schon auch massiv genervt, dass immer diese Meta gespielt werden musste. Einfach, weil es der effizienteste Weg war. Und dann war für mich das Spiel plötzlich nicht mehr richtig, weil mir hat es auch nichts ausgemacht, mit einer Off-Meta-Aufstellung dann halt zu verlieren. Aber jeder hat halt Spaß oder jeder spielt das, was er halt gut kann. Ich glaube, die Frage, ob man ein Spiel richtig oder falsch spielt, ist oft auch eine Frage dessen, wie man richtig und falsch definiert. Ich gebe noch ein Beispiel, dann dürfte ich wieder. Ich spiele mit einer Gruppe von Freunden immer Seasons von Action-RPGs. Also egal, ob es Diablo war oder Last Epoch oder auch Torchlight und was es da eben so gab. Und wir spielen das alle unterschiedlich, weil wir alle was anderes wollen. Ich habe einen Kumpel, der möchte effizient spielen. Dem sein Ziel ist es, ganz vorne dabei zu sein. Das ist mir völlig egal. Ich möchte lieber entspannt spielen. Und ich habe Freunde, die schauen sich 80 Builds vorher an, nur um zu gucken, was könnte das Perfekte sein. Ich will das gar nicht. Ich schaue mir keine Informationen an. Ich möchte diese neue Season mit den neuen Informationen des Entwicklers selber erleben. Jetzt dürft ihr selber entscheiden, spiele ich es richtig oder spiele ich es falsch. Ich denke, da werden wir immer an den Punkt kommen, die Definition über richtig und falsch hinaus. Also willst du es effizient spielen? Also wo ist dein richtig und wo ist dein falsch?
Ich würde das auch trennen, ehrlich gesagt, von der Frage der Schwierigkeit. Weil Spiele können ja sehr einfach sein und trotzdem, also ich meine mit einfach, dass sie jetzt erstmal eine nicht so hohe Einstiegshürde haben, dass du vielleicht nicht so viele Informationen brauchst, um das Spiel zu durchdringen. Und gleichzeitig können sie dann sehr, sehr, sehr unterschiedlich gespielt werden. Also wenn man sowas wie Minecraft nimmt, also da gibt es ja zig verschiedene Wege dann irgendwie, für was man sich entscheidet. Ob man erst irgendwie in die Tiefe sich gräbt oder ob man erst versucht, ein Haus zu bauen oder was auch immer. Aber die Frage, ob ein Spiel dann richtig gespielt wird, wird ja dann immer in Verhandlungen mit den anderen SpielerInnen gemacht, oder? Also so wie Till auch meinte, also er mag die Leute nicht, die sagen, man muss bei Dark Souls irgendwie, das muss schwierig sein. Aber mein Punkt wäre ja ein bisschen ein anderer. Mein Punkt war ja, dass, sage ich mal, schon der Künstlerin oder die Künstler oder die Spieleentwickler entscheiden können, ob sie Spiele einfach und schwierig machen, ob sie sie zugänglich machen ob sie sie nicht zugänglich machen, weil das ja schon auch was mit dem Spiel macht. Also manche Dinge sind ja, wenn man sie repräsentieren will, auch einfach in der Realität komplex. Also du kannst nicht eine Wirtschaftssimulation machen, die die tatsächliche Volkswirtschaft von Deutschland repräsentieren soll und dann machst du so ein Idle-Game. Also das geht natürlich irgendwo nicht. Ne? Das passt dann einfach nicht zusammen und dieses Spiel muss dann schwierig sein.
Oder ja, komplex. Ich denke mal, wenn es darum geht, richtig oder was ist richtig oder was ist falsch, ich weiß nicht, ob man diesen Begriff falsch da den Schwerpunkt drauf legt oder ob man den Fokus eher aufs richtig angeht. Und richtig wäre dann in meinem Verständnis richtig im Sinne des Erfinders. Also wenn du deinen Fehler ausnutzt oder irgendwas, und zwar egal jetzt, ob im Multiplayer oder Singleplayer, dann spielst du das Spiel halt jetzt nicht mehr so, wie es vom Programmierer oder von den Entwicklern her gedacht war. Ich meine, das kannst du dann gerne machen. Da wird dich natürlich niemand dafür zur Rechenschaft ziehen, vermute ich zumindest, also sagen, du es im Singleplayer machst. Aber es würde dann halt ein gewisses Spielerlebnis dann auch abgehakt werden.
Ja, das stimmt schon. Ich finde es aber auch okay. Mir fällt das gerade auf, dass ja schon in neueren Spielen öfters von den EntwicklerInnen so ein Disclaimer am Anfang ist, wo halt steht, wenn du den Schwierigkeitsgrad änderst, du, Achtung, Achtung, der von uns intendierte Schwierigkeitsgrad ist dieser hier, also sei das jetzt normal oder wie auch immer, die haben ja auch oft obskure Namen. Sobald du das veränderst, kannst du das dann so und so spielen, aber es ist nicht mehr so, wie wir das programmiert haben. Und das ist ja eigentlich der beste Weg. Jetzt muss ich nur noch lernen, mich selber nicht mehr schlecht zu fühlen, wenn ich den runterstelle.
Ja, und die Spiele müssen das haben. Ja. Also um jetzt hier mal reinzukrätschen, dein Anfangsbeispiel, da gibt's das ja nicht. Die ersten drei Dark Souls haben keinen Schwierigkeitsgrad.
Genau.
Oder einen Schwierigkeitsgrad. Und es ist dann Aufgabe der Spielerinnen und Spieler, Wege zu finden, mit dem Spiel klarzukommen.
Bin ich. Ja, also das ist die Frage jetzt mit dem Valheim, Till, wo du das jetzt, das Beispiel, das war ja auch nicht in diesem Sinne einprogrammiert.
Nee, aber ich meine, da käme auch so eine Meldung. Aber ich weiß auch nicht genau, weil mein Sohn da relativ schnell einfach zack, zack, zack alles geändert hatte. Weil er gesagt hat, ich habe gesehen, man kann das leichter machen. Und dann war es halt plötzlich sehr, sehr leicht. Und Ja, wie gesagt, ich hatte so ein ungutes Gefühl dabei, als würde jemand kommen und mich dafür, zur Rechenschaft ziehen.
Vielleicht
natürlich ist es einfach ist auch seit einer Woche nicht passiert.
Vielleicht ist es auch dieses Thema, so dieser Leistungsdruck, dieses hier, wie es früher, ich glaube, früher war das schon so, dieses, wie gesagt, früher gab es die ersten drei Elden Rings ohne Einstellungsschwierigkeit. Früher weiß ich nicht, wie viele Schwierigkeitsgrade es so in den 80er, 90er Jahren bei den Spielen gab. Da gab es halt eine Schwierigkeit gerade und wenn du das nicht geschafft hast, dann warst du halt zu schlecht sozusagen. Vielleicht kommt es noch ein bisschen daher.
Ja, das war ja damals, also das ist ja, weswegen ich das selber auch so nervig finde. Ich erinnere mich immer noch daran, wie ich als Kind Gargoyles auf dem Gameboy gespielt habe. Und ich bis heute, weil ich das irgendwann dann nicht mehr gespielt habe, nichts kenne außer dem ersten halben Level. Das ist halt ja, auch traurig Hunde. Eigentlich.
Ich habe diese Musik immer noch im Kopf. Sie lief immer. Gargoyles war so schwer.
Was? Erzähl uns von deinen Erinnerungen zu Gargoyles.
Oh, also das war ein Spiel, das irgendwie alle toll fanden. Und ich habe halt drei ältere Brüder. Und ich war halt einfach nicht in der Lage, diesen blöden Gargoyle in der gleichen Finesse zu bewegen wie meine älteren Geschwister. Und der Soundtrack war ja wirklich relativ gut. Also dieses war so ein monotones, angenehmes Gedüdel. Also ein schöner MIDI-Soundtrack. Der ist auch wirklich wert, heute noch zu hören. Aber man war so, wie alt werde ich da gewesen sein? Vielleicht 6 oder 7. Ich war unfassbar gefordert davon und kam einfach mit dem Spiel überhaupt nicht zurecht. Und für mich ist Gargoyles auch eine völlig gescheiterte Erinnerung. Das war einfach so. Das Gleiche ist dieses DuckTales-Spiel, wo man den Dagobert durch die Welt hüpfen muss. Und auch daran bin ich immer wieder gescheitert. Also
war ich recht gut drin tatsächlich.
Ja, da habe ich.
Da höre ich immer noch die Mondmelodie.
Ja.
Die ist mega gut.
Ja, aber du bist, glaube ich, auch ein paar Jahre älter als ich, Till, oder? Insofern hast du ja vielleicht genau diese paar Jahre Ausarbeitung in deinen Händen vor dir,
die auch meine bei Gargoyles hat es nicht geholfen. Also sind aber auch, glaube ich, nur 2 Jahre, oder? Ja, 2.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ist ja noch die Frage so ein bisschen, ob das einfach schlechtes Game Design ist oder ob die Spiele einfach schwer waren. Ne? Ich kenne das Spiel leider gar nicht. Das ist so ein bisschen 3 Generationen vor mir. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch manchmal differenzieren, weil bei so Spielen aus dem Souls-Genre habe ich manchmal das Gefühl, dass die dann schon Wege aufmachen, um es sich leichter zu machen. Man muss sie halt vielleicht manchmal kennen und das ist dann schon wieder eine Herausforderung, aber dafür gibt es ja dann auch die Communities und die Foren und so. Während so Spiele aus den 80ern, 70ern teilweise einfach schlecht designt waren, oder? Und es gab halt diese Internetkultur drumherum noch nicht.
Ja gut, die Spiele damals
war in den 90ern, nicht in den 80ern. Entschuldigung.
Ja, aber damals waren ja die Spiele vor allem ausgerichtet. Die meisten Spiele waren ja bockschwer. Also die meisten Spiele waren ja, dass du kaum eine Chance hattest, wenn du nicht gerade der völlige Nerd bist. Also dieses Sanfte und dass du auch mal entspannt spielen kannst, das ist ja eher, kam immer in den 90ern. Aber früher die alten Spiele, die waren allesamt bockschwer. Also ich erinnere mich an kaum ein Spiel, wo ich gesagt habe, super. Aber selbst heute leben ja noch Spiele davon, dass du sie mehr oder minder auswendig lernen musst. Also wenn ich da dieses Neue denke, ja, wenn mir jetzt der Titel einfallen würde.
Silksong, Hollow Knight oder was?
Ja, genau. Das musst du ja auch, danke dir, das musst du ja auch mehr oder minder auswendig lernen, weil da gibt es ja so viele Fallen, wo du einfach reinlaufen kannst und dann bist du tot. So, das weißt du aber vorher nicht. Also das ist halt ein reines Try and Error. Meine Meinung.
Ja, ich denke, das Thema, ich glaube, am Ende läuft es ja darauf raus, was irgendwie Spaß macht und was auch die Playerbase angeht. Und wenn ich jetzt natürlich so ein ganz schwieriges Spiel machen will als Entwickler, wenn ich sage, das ist ein wichtiges und zentrales Feature, dann mache ich halt nur einen Schwierigkeitsgrad. Und wer sozusagen, sind sie zu stark, bist du zu schwach nach dem Motto, dann ist das Spiel halt in dem Sinn nichts für dich. Aber die meisten werden halt irgendwie sagen, naja, gut, wenn ich jetzt ein Spiel mache, das dann vielleicht irgendwie nur wenige 10.000 Leute spielen und dann kann ich mir den Entwicklungsaufwand heutzutage auch irgendwie sparen. Ich muss es schon so machen, dass es viele spielen können. Deswegen Stichwort Schwierigkeitsgrad oder Abenteuer, nicht Abenteuermodus, sondern wie heißt es, dieses Kinomodus oder was auch immer, dass man halt einfach die Experience hat und durch die Story durchkommt. Und insofern, ich glaube aber, also mir geht es zumindest schon so auch ein bisschen, um da wieder auf die Anfangsfrage zurückzukommen von Till, mir geht es schon auch so, wenn ich jetzt hier den Schwierigkeitsgrad einfach einstelle, dann ist es bei mir immer noch so, dass ich sage, okay, also offensichtlich, du bist also ein so dermaßen schlechter Spieler, dass du gar nicht hier nicht mehr dieses Spiel richtig hinkriegst. Und dann ist das so ein kleiner Stich ins Herz. Auf der anderen Seite, wenn ich das in normal dann halt fünfmal am selben Gegner scheitere, habe ich dann da viel gewonnen? Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn dann diese Möglichkeit schon angeboten wird, was leichter zu machen, dann, ja, ich hatte das zum Beispiel, ich spiele zurzeit FC 26, also diese Testversion bei Xbox, da kann man ja 10 Stunden da mal reinspielen. Ich weiß, FC ist jetzt hier in der Community jetzt nicht gerade das Hype-Spiel, aber ich spiele es immer ganz gern, um mal einen No-Brainer zu machen. Aber da habe ich auch die meisten Hilfssysteme an, weil ich keinen Bock habe, dauernd nur Fehlpässe zu machen, sondern ich möchte schön, quasi fast wie ein Fußballspiel im Fernsehen, das Spielzüge sehen. Da hilft es mir nichts, wenn ich alles auf schwer mache und dann die ganze Zeit aufs Maul krieg und am Ende nur gefrustet bin. Ja. Brain macht einen No-Brainer. Ja, genau, das ist halt so. Manchmal muss ich das auch machen.
Das ist wichtig. Vielleicht sollte ich das einfach als Lehre jetzt ziehen, dass ich sage, dieser hier Get Good Till in mir drin soll einfach die Schnauze halten. Ich spiele alles nur so, wie es genau. Sich gut anfühlt.
Sehr cool. Das ist doch ein schönes Fazit schon fast. Oder möchte noch jemand was dazu beitragen zu dem Thema? Ich höre nichts. Also ich sehe, höre Stille. Insofern danke, Till, dass du das Thema mitgebracht hast.
Gerne. War toll.
Dann gehen wir auch weiter zum nächsten Thema. Und zwar habe ich das mitgebracht. Und es heißt, Einsatz von KI in der Videogame-Entwicklung. Ist das jetzt der Anfang vom Ende für die Kreativarbeit in der Games-Branche? Hintergrund ist, dass ich habe das schon so lange jetzt auf meiner Liste, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich habe, in welchem Podcast ich drauf gestoßen bin, aber auf jeden Fall hatte ich einen Podcast angehört, in dem sich drei, vier Leute darüber unterhalten hatten, eben auch darum, was jetzt hier KI, ja, was das jetzt also für Auswirkungen hat. Und ich dachte, das ist was man nochmal diskutieren sollte. Und aus meiner Sicht, ich wollte jetzt da gar nicht jetzt noch schon meine Meinung dazu kundtun, auch weil ich gar nicht so richtig weiß, ob ich da schon eine eigene gefestigte Meinung habe, sondern ich wollte euch mal fragen und vor allem auch die Gelegenheit nutzen, um Simon dazu zu befragen und also als euch alle, aber Simon die Gelegenheit nutzen, dass wenn jetzt Simon da ist, da ja Simon wer sonst noch von uns alles kreativ arbeitet, auf jeden Fall arbeitet sehr Simon kreativ und er hat da bestimmt eine Meinung dazu, Simon.
Ja, dann steige ich jetzt kurz ein. Also ich finde schon, das vielleicht vorneweg, dass man sehr stark aufpassen muss bei dem Thema, dass man nicht zu sehr mit Pauschalsachen in das Thema hineingeht, weil ja, ich arbeite kreativ, also ich mache Musik und nutze dafür auch KI. Und ich habe auch aktuell auf meinem YouTube-Channel ein laufendes Projekt, in dem ich KI aktiv nutze und auch ganz deutlich darauf aufmerksam mache, dass in dem Song, der dann kommt, ein KI verwendet wurde. Der Hintergrund war der, ich habe nach über 25 Jahren kreativer Arbeit eine komplette Festplatte voll mit unvollendeten Songs. Und ich wollte mal wissen, wenn ich diesen unvollendeten Song der KI gebe und mit ihr arbeite, was dann dabei rauskommt. Das war für mich eigentlich vor allem was, wie ich selber auch mal, weil ich davor nicht mit KI gearbeitet habe, um selber dazu lernen. Das war jetzt der Schlüssel. Und daraus ist jetzt eine Serie entstanden, die mir sehr viel Spaß macht und die ich auch, und das ist jetzt meine Perspektive, auch ich habe das Gefühl, dort kreativ mit der KI zu arbeiten. Und deswegen finde ich, muss man sehr, sehr stark aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Allgemeinplätze stolpert, weil KI als solches ist einfach ein sehr breites Thema mit wahnsinnig vielen, ja, Positionen, die man eben abarbeiten muss. Und ich bin selber auch, je länger ich mit KI arbeite, umso kritischer werde ich der KI gegenüber. Das muss ich auch sehr deutlich sagen, weil viele Sachen fallen mir auch erst mit der Nutzung der KI tatsächlich auf. Um jetzt einen positiven Punkt noch zum Abschluss für die KI mit reinzubringen, ich glaube aber, dass wir einen großen Fehler begehen würden, wenn wir uns knallhart gegen die KI wehren würden, weil gerade in der Spielentwicklung sehe ich, dass KI durchaus ihre positiven Seiten haben kann. gerade wenn wir an diese Sachen denken, wo riesige Projekte daran scheitern, dass eben Menschen wahnsinnig viel Workpower reinhauen müssen für den letzten Prozess in der Entwicklung, nämlich das Bugfixing. Ey, wenn es da eine coole KI gäbe, die dann dieses Crunchen ganz zum Schluss den Leuten wegnehmen würde, ich glaube, daran würde sich auch in der Industrie niemand stoßen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber jetzt dürft ihr mal sagen, ich habe jetzt mit allgemeinen Plätzen angefangen, was man eigentlich nicht sollte, aber ja.
Also ich würde da direkt mal widersprechen, weil ich glaube, die größte Gefahr ist ja gerade in dem Bereich der Videospielindustrie, wo die großen Studios arbeiten, weil die haben überhaupt das Geld, um solche Tools zu entwickeln, und die machen das aber immer aus einem kapitalistischen und ressourceneinsparenden Gedanken heraus. Also da geht es immer darum, und da geht es jetzt schon aktiv darum, ich glaube, Ubisoft arbeitet an sowas, Microsoft arbeitet an sowas, und da werden ja jetzt schon auch Leute entlassen, weil sie ihren Job halt nicht mehr machen brauchen, weil das jetzt KI-Tools machen. Und ich glaube, das ist eher was man sehr negativ und kritisch betrachten sollte, weil da ja am Ende Leute ihren Job verlieren. Also hier den geht das Einkommen weg und so. Also da würde ich ein großes Fragezeichen ansetzen. Ich würde eher sagen, und das kommt jetzt aus einem Beispiel, das wir aus der letzten Fundbüro-Folge haben, auf die ich jetzt mal hinweise, die ist jetzt mittlerweile draußen. Kurzer Werbeblock. Da hat Jan, der andere Jan, ein sehr kleines Spiel gespielt, und die haben KI benutzt, um Stimmen zu generieren. Oder die eine Person, die das Spiel entwickelt hat. Und die hat ja eh nicht die Workpower, um jetzt sich groß, oder die finanziellen Ressourcen, um sich da zig Sprecherinnen und Sprecher irgendwie zu engagieren. Und da sehe ich gerade bei diesen ganz kleinen Indie-Studios eine extreme Möglichkeit, die Spiele nach vorne zu pushen mit geringen Ressourcen. Bei den großen Studios finde ich das höchst kritisch, weil da wirklich auch eine breite Landschaft an Leuten drunter leidet.
Also ich würde es jetzt auch ambivalent sehen. Ich wollte so in die Richtung von Edgar stoßen, und dann ist er am Ende ja auch ambivalent geworden, und tatsächlich sehe ich das ähnlich. Also ich habe am Anfang, als das so aufkam mit der KI, großen Spaß gehabt, da mal auszuprobieren, Bilder damit zu machen und dergleichen. Das habe ich selber mittlerweile komplett dran gegeben, weil ich einfach merke, mir macht es viel, viel mehr Spaß, selber Dinge zu machen und zu basteln, rauszufinden und dann eventuell zu scheitern, aber da einen anderen Weg zu finden. Wobei sich das natürlich nicht auf alles anwenden lässt. Also so wie Simon sagt, Musikversatzstücke oder Grundkomposition, die er selber gemacht hat, dann auskomponieren zu lassen, eventuell mit Instrumentierung, die er halt nicht befähigt ist, sonst sehe ich dann schon wieder ganz anders. Und natürlich wäre das schön, wenn kleine Indie-Studios da Sachen einsparen können oder Dinge machen, die ihnen sonst verwehrt sind. Ich sehe aber auch eher nicht, dass die KI an sich das Problem ist, sondern der sie nutzt und wie sie genutzt wird, weil ich auch glaube, dass es eher darum geht, Menschen einzusparen in großen Prozessen, als kleineren Studios unter die Arme zu greifen, bei den Leuten, die das mitfinanzieren, die Entwicklung quasi.
Naja, klar, letzten Endes wird es darum gehen, Geld einzusparen. Aber ich finde, letzten Endes, es kommt darauf an, wofür nutzt du die KI? Wenn es jetzt darum geht, jetzt irgendwelche Rasenflächen zu generieren, dann sage ich mir, setz die KI doch einfach ein. Dann nutze ich den Menschen lieber für andere, kreativere Bereiche. Aber ja, letzten Endes wird es darum gehen, halt den Menschen komplett einzusparen. Jetzt darfst du, Edgar.
Ich glaube, Simon wollte was sagen.
Ja, alles okay. Ich frage mich bei der Sache, und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist etwas, was ich mich nonstop in dieser Situation frage, weil wir jetzt gerade, was den technologischen Fortschritt angeht, ja historische Beispiele dafür haben, wie eine neue Technologie, eine bestehende Technologie und damit auch Arbeitsplätze völlig zerstört hat. Also da gibt es ja hunderte von Beispielen, egal ob es jetzt das Automobil war oder, keine Ahnung, das Telefon, das dann plötzlich alle Menschen, die in der Industrie gearbeitet haben, um Telegrafie gemacht zu haben. Wir haben es immer wieder erlebt, dass komplette Industrien durch den technologischen Fortschritt weggegangen sind. Ich glaube, die jetzige Situation könnte zu einer ähnlichen werden. Und ich finde, das Einzige, was sich extrem viel anders anfühlt, ist, dass jetzt dem Menschen etwas weggenommen wird, was er dachte, nur er besitzt, nämlich Kreativität. Als wir Workpower verloren haben und die Leute, weil wir keine Schmiede mehr brauchten und zum Beispiel, oder Hufschmiede, die Pferde beschlagen, weil es einfach nicht mehr so viele Pferde gab, sondern eben ganz viele Autos, da hat man sich halt nicht gedacht, da geht eine kreative Arbeit verloren, sondern da hat man sich gedacht, na gut, dann sollen die jetzt Pferde beschlagen haben, halt bitte jetzt Reifen draufstecken oder so. Es hat sich anders angefühlt. Ich bin mal gespannt, wie wir in 30, 40 Jahren auf diese Zeit hier zurückschauen und ob wir dann es quasi in einer Reihenfolge von Technologieveränderungen wahrnehmen oder ob es viel, viel mehr darauf hinauskommt, dass wir jetzt irgendwann feststellen, dass die KI auch ihre Grenzen hat und dass es dann wieder den Menschen braucht. Und da weiß ich aber nicht, weil ich habe keine Glaskugel, was passieren wird. Ich glaube aber schon, dass auch das auf uns zukommen kann, dass wir einfach wieder einen Technologieshift bekommen, der uns mit allem Wohl und allem Übel zu einem anderen Umgang als Gesellschaft mit dem Thema zwingt. Und das ist dann der Punkt, wo es dann so ein Stück weit auch, naja, moralisch-ethisch wird, weil so wie Edgar gesagt wird, wenn der Zeichner, der in einem Studio arbeitet und der gut zeichnen kann, durch eine KI ersetzt wird, das ist vor allem für mich, aus meiner Wahrnehmung, neben dem wirtschaftlichen Vorteil, ist es vor allem eine ethische Frage, die wir uns als Gesellschaft beantworten müssen.
Ich wollte jetzt kurz mal noch reinspringen, weil mittlerweile Kakus auch wieder da ist. Also Marcel, den wir am Anfang ja bei der Vorstellungsrunde, da hat es ein bisschen technische Probleme gegeben oder auf jeden Fall haben wir ihn nicht gehört. Ich sag erstmal noch Hallo Marcel. Sag du auch kurz Hallo. Hallo. Und ich weiß nicht, wolltest du dazu auch deine Meinung dazu beitragen? Ansonsten lassen wir es beim Hallo. Und Till hatte sich nämlich noch gemeldet, aber.
Echt? Ob ich das sagen soll?
Nein?
Ja. Ich bin drin. Ich bin Programmierer. Ich bin schockiert über das, was hier gesagt wird. Ich bin bei Edgar. Es geht um soziologische Fragen. KI baut jetzt schon Arbeitsplätze ab. Alle Programmierer bei Duolingo, diese Sprach-App, wurden entlassen. Und wenn wir Glück haben, dann, also es ist nicht so, dass wir uns als Gesellschaft einigen müssen, weil wir sind ziemlich naiv. Was ist eine Gesellschaft? Vielleicht ticken die Leute in Malaysia anders als wir. Und wir kriegen ein richtiges Problem, wenn die KI ein Bewusstsein entwickelt. Weil wofür soll eine KI Menschen brauchen? Keine Ahnung. Und eine KI, wenn man weiß, wie eine KI funktioniert, mit Datensammlungen, LLVMs und so weiter und so fort, ich weiß es nicht, und zerstört kreative Arbeit, was ist Kreativität, das ist die Frage, das ist eine persönliche Frage und auf der anderen Seite bei Podcasts natürlich so, dass Leute, die nur Inhalt raushauen wollen, da natürlich ein schnelles Tool haben, um das zu machen, da ist es natürlich wieder gut und ja, also es ist ein, ja, ich weiß nicht, das ist so, ich kann da nicht viel dran finden, weil es für mich sehr existenziell ist. Und es macht mir eher Angst. Aber ja, weiß nicht. Das ist, wie gesagt, für mich eine soziologische Frage. Wer braucht es? Wer kriegt was? Was ist eine Ware? Weil das wird komplett umgestülpt. Und wer arbeitet? Wird es zu einer Zweiklassengesellschaft? Keine Ahnung. Es wird eine Rolle spielen überall. So, Ende aus Mickey Maus. Wer ist dran? Weiß nicht. Also, ich bin durch. Vielen Dank.
Till war der Nächste.
Ja, genau. Also ich meine, im Grunde ging das, was ich eben sagte und das, was ich jetzt sage, ja, in eine auch ähnliche Richtung, was Marcel sagt. Also ich glaube halt nicht, dass das für das benutzt wird, für das wir uns wünschen würden, dass man es benutzen könnte. Und was ich noch eben sagen wollte, weil Simon sagte, das glaube ich, dass man ja zum Beispiel so einen Crunch am Ende durch eine KI abfangen kann. Da ist halt das Problem, das, was du dann selber nochmal gesagt hast, dass man immer mehr merkt, wo KI halt an ihre Grenzen stößt. Die ist ja gar nicht so gut, wie sie uns verkauft wird oder wie wir sie uns erdenken. Sie macht Fehler, sie fantasiert. Du kannst ihr ja gar nicht den schlussendlichen finalen Step an einem Millionenspiel überlassen, weil du nie sicher sein kannst, dass das richtig ist und gut ist, was da passiert. Und ich glaube auch, wenn man sich darauf verlässt, landen wir auf so einem gewissen Plateau und dann ist halt Ende mit Kreativität und dergleichen. Das ist ja schon jetzt so, dass hier diese Apps wie Zune und dergleichen, wenn die Musik erstellen, die Musik klingt immer so ein Ticken komisch, die Stimmen. Also der Rest mag alles hängen, aber die Stimme klingt so ein bisschen eigenartig. Ich höre immer sofort, ach, das ist ein KI-Lied. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, wo das aufgedröselt wurde von einem Techniker, also der in einem Tonstudio arbeitet. Und es liegt unter anderem daran, dass die Trainingsdateien halt alle von Streamingdiensten kamen und alle komprimiert sind. Das heißt, die KI denkt, also vor allem, weil das halt der Umsonst-Teil war, weil die natürlich keine Premium-Modelle genutzt haben. Die KI denkt, Musik muss überkomprimiert sein, deswegen klingen die Stimmen alle so, wie halt früher MP3s klang. Und wenn die KI in allen Belangen so arbeitet und immer nur noch mit dem trainiert wird, was sie schon kennt, verdummt die halt nach und nach, es wird immer schlechter. Wir haben also gar keinen Nutzen, außer dass die Leute ihren Job verlieren. So, Marxist till out.
Ich will da eigentlich direkt anschließen, weil ich denke, wir leben ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und wir brauchen auch alle eine Arbeit. So, also das ist Grundpfeiler unseres Wirtschaftssystems und unserer Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt überlegt, mal rein hypothetisch, dass jetzt bei so einem, keine Ahnung, Spiel, dem nächsten Call of Duty, wird 70% der Workload, also der Arbeitsleistung von KI generiert und statt irgendwie, weiß nicht, 1000 Leuten, die da gerade dran arbeiten, arbeiten halt nur noch 300 Leute dran. Dann wird ja mit dem Produkt, wenn es jetzt tatsächlich das gleiche Qualitätslevel erreicht, das ist jetzt mal die Voraussetzung, immer noch genauso viel Geld verdient. Aber dieses Geld, das landet ja dann im besten Fall bei den 300 Leuten, im schlechtesten Fall, und das ist das Szenario, was ich eher sehe, immer noch bei der Führungsetage oder den Shareholdern dieses Unternehmens. Und dann haben wir ja noch eine viel krassere Verlagerung von Kapital in der Gesellschaft. Also ich sehe ja wirklich das Szenario, dass irgendwo dieses KI dann noch mehr dazu genutzt wird, um, sage ich mal, Ungleichheit zu produzieren. Also ich denke mal, die meisten Programmiererinnen und Programmierer in Amerika sind gut bezahlt. Ich weiß nicht, wie prekär denn ihre Arbeit ist. Wenn die alle wegfallen, also was ist das dann für eine Art von Gesellschaft irgendwo? Also da muss man dann auch irgendwann mal substanziell werden, finde ich, und sich dagegen wehren, gegen diesen Prozess.
Ja, das Schöne ist, dass wir offensichtlich echt doch alle ziemlich der gleichen Meinung sind und dass es immer nur um Stufen geht, also nur in unserem Korridor, weil wir wissen ja alle, dass es ein bisschen grau ist alles, es ist ja nicht schwarz und weiß. Was ich in meiner jüngsten Arbeit jetzt mitbekommen habe und wo ich am meisten Schwierigkeiten sehe, jetzt in der Musik zum Beispiel, ist das, was auch Till angerissen hat, das sind die Trainingsdaten und die dahinterstehende Blackbox. Und ich finde insgesamt ist sehr, sehr schwierig, dass die KIs, egal welche wir jetzt nehmen, einfach Trainingsdaten haben und alles dahinter ist eine große Blackbox und wir eben nicht wissen, woher es kommt. Und was bei der kreativen Arbeit eben so schwierig macht, ist diese Abgrenzung. Und das ist für mich jetzt fast sogar eine juristische Abgrenzung, weil wenn ich an meine Musik denke, an das, was ich tue, dann habe ich natürlich immer auch geklaut von Sachen, die ich gehört habe. Das habe ich gar nicht bewusst gemacht, aber ich bin ja geprägt durch die Musik, die ich gehört habe. Und natürlich habe ich da mir den ein oder anderen Griff abgeschaut. Und die KI macht ja in Anführungszeichen nichts anderes, nur sie macht es halt in einem Umfang, wie ein normaler Mensch eben nie machen könnte. Und eine der größten Diskussionen, das erleben wir jetzt auch gerade, die GEMA, in der ich ja Mitglied bin und wofür ich mich auch sehr stark gemacht habe, geht ja im Moment am Europäischen Gerichtshof gegen KI-Musik vor und das absolut zu Recht. Weil das Ausmaß eben so wahnsinnig groß ist und weil es die Frage eben, die sich stellt, ist, wo fing in dem Fall die Kreativität des anderen an und wo hörten die Trainingsdaten auf? Und das, finde ich, ist etwas, das kann nur freigelegt werden, wenn wir eben in diese Blackboxen reinschauen können. Und das kann man sich nur erstreiten, weil dann kommt es wieder die Frage des Urheberrechts. Also klar ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Cover von irgendwas mache, dann weiß jeder, okay, eindeutig, der Simon hat Elton John gecovert und dann kriegt Elton John eben seinen Fair Share und alles ist okay. Und das können wir jetzt aber aktuell nicht mehr. Und ich denke, in den nächsten paar Jahren, und das ist auch das, was Marcel sehr deutlich gesagt hat, und da bin ich auch völlig dabei, immer dann, wenn es existenziell wird für Menschen, die in einer bestimmten Branche arbeiten, müssen wir sehr, sehr, sehr gut aufpassen, wie schnell wir den Markt eine Entscheidung treffen lassen. In dem Fall von Kreativität ist es halt eben doppelt, weil wir eben uns die Frage stellen müssen, was ist Kreativität? Weil Erfindergeist ist natürlich auch Kreativität, aber eine andere. Es gibt aber auch ganz viele Handwerker, die ich kennengelernt habe, denen ich definitiv bei mir auf der Baustelle zu Hause, als wir das Haus umgebaut haben, absolute kreative Fähigkeiten unterstellen mussten, weil sie eben Probleme lösen mussten, die eben nicht 0815 waren. Und ich denke, da wird es vor allem juristisch extrem viele, Wege geben müssen, dass wir das lösen können, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir KI als das begreifen, was es ist, nämlich ein Werkzeugkasten, mit dem man, wenn er richtig eingesetzt wird, viel Gutes erzielen kann. Und dazu ein Beispiel, dann ist wieder jemand anders dran. Es zeigt sich ja gerade, dass es die Möglichkeit gibt, über KI Menschen, die eben keinen guten Zugang zu Videospielen und so weiter haben, also Leute mit Behinderung, über die Spracherkennung, über diese adaptiven Steuerungen, die Möglichkeit zu geben, das Medium zu konsumieren. Ja, da bin ich voll für KI. Bitte, mach diese KI besser, dass diese Menschen mit aufgenommen werden, dass da eine Inklusion stattfindet. Und da ist genau, das ist genau der schmale Grat, auf dem wir uns bewegen, finde ich.
Mir ist jetzt bei der Diskussion jetzt dann beim Zuhören und beim Überlegen ist mir jetzt wieder ein bisschen auch, habe ich mich wieder ein bisschen dran erinnert, was mich bei der letzten Diskussion, die ich im Podcast angehört habe oder gehört habe, so ein bisschen gestört hat und kommt vielleicht ein bisschen auch hier so wieder raus. Es ist ja so, dass zumindest nach meinem, so wie ich das jetzt rausgehört habe und was auch in der öffentlichen Diskussion immer so anklingt, dass KI dann gut ist, wenn sozusagen die langweiligen Arbeiten erledigt werden, ne? Tabellen ausfüllen, was auch immer, die Clickworker-Arbeit, ja? die für ein paar Cent pro Klick dann erledigt wird und wo quasi, ne, immer so dieses Menschen werden ausgebeutet und dann dafür könnte man doch KI nehmen. Dann aber, wenn es darum geht, dann die kreative Arbeit, sei es jetzt bei den Künstlern, bei der Musik, Kunst, Design, was auch immer, oder Erfinder, da wird es dann schon anders gesehen. Und ich sage jetzt mal die provokative These, wenn man jetzt, was macht die kreative Arbeit so viel wertvoller und damit schützenswerter gegenüber einem Clickworker, der mit seiner Clickwork-Arbeit auch seine Familie ernähren wird, bei denen sagt man, da ist es völlig in Ordnung, wenn die sozusagen die Arbeit wegfällt oder ja erledigt wird, übernommen wird durch die KI und er dann schauen muss, wie er sich ernährt. Bei einem kreativen Arbeiter, bei der kreativen Arbeit ist es aber ganz anders. Oder andersrum gefragt, um ein historisches Beispiel noch zu machen, als, keine Ahnung, der Ottomotor erfunden wurde, hat die Kutschenbetreiber auch niemand gefragt oder die Pferdehalter, ob sie damit so einverstanden sind, weil sie halt durch das Pferdehalten auch ihren Einkommen und ihren Lebensunterhalt verdient haben.
Gut, da kann man ja jetzt erstmal anführen, nur weil man es einmal falsch gemacht hat, muss man das nicht wieder falsch machen. Aber an sich ist das eine Frage. Ich behaupte jetzt einfach mal, der Clickworker hängt ja nicht an seinem Job, also mit einer Leidenschaft, sondern er macht den oder die Clickworkerin, um ihre Familie zu ernähren. Und da greift dann was, und jetzt kommt wieder der kleine Marxist in Till raus, dass wir das Gesellschaftssystem ändern müssen, weil wir sind auf einem gesellschaftlichen Stand, an dem wir eigentlich es nicht mehr notwendig ist, dass Leute schlecht bezahlte Scheißjobs machen, um sich über Wasser zu halten, sondern wir könnten unseren wissenschaftlichen Fortschritt, unseren maschinellen Fortschritt, Robotik und sonst wie zu nutzen, um solche Dinge erledigen zu lassen, Vermögen gleicher verteilen und alle würden ganz gut bis sehr gut leben, ohne eine große Arbeit dabei. Also es ist ja jetzt schon so, dass 1-Euro-Jobs und Scheißjobs, also die Jobs, wo mein guter Idiotenfreund Herr Merz letztens sagte, ja, warum gehen die dann nicht für so und so viel Geld arbeiten, wenn das nicht ausreicht? Ja, es gibt aber halt diese schlecht bezahlten Jobs und die gibt es, weil ein System dahinter steckt und das müsste man dann in dem Zuge ändern.
Ja, aber Till, also ich kriege jetzt hier mal rein.
Was ich aber, ja.
Weil ich habe gesehen, dass andere Leute sich gemeldet haben, aber das ist ja genau der Punkt. Also die KI wird ja eben nicht genutzt, um sowas zu ändern. Also das ist, glaube ich, das muss man wirklich sehen. Also das wird ja nicht für eine Umverteilung genutzt, die KI, genau. Sondern für eine Mehrung. Also wem gehören diese KI-Unternehmen?
Genau, ja, so.
Also das kann man sich ja mal anschauen und
aber was ich noch eben kurz sagen wollte, bevor ihr anderen jetzt auf das anspringt, was ich gerade gesagt habe, was unabhängig von aller Ethik, glaube ich halt, dass die Kreativität der KI gedeckelt ist. Und zwar jetzt schon. Also ich wüsste nicht, was in den letzten halben, dreiviertel Jahr bis ein Jahr passiert ist an KI, wo ich was gesehen habe und dachte, oh, das ist aber spannend, das ist aber neu, das ist aber toll. Sondern es ist eher so, dass man sich selber so ein bisschen verwirklichen kann mit Dingen, die man sonst vielleicht nicht hinbekommen hätte. Aber die wiederholt ja nur, was sie schon kann. Die kommt auf keine eigenen freien Gedanken. Die kann nicht plötzlich mit einem Geistesblitz kommen und wie das sonst in der Kunst, in der Musik, in sonst wie ist, mit einem ganz neuen Dreh kommen, wo alle sagen, wow, das hatten wir so noch nie, sondern es ist immer nur ein Aufwärmen von schon Dagewesenem. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wenn die halt jetzt demnächst nur noch aus selbst erstellten Inhalten lernt, wird sie auch immer schlechter darin. Das heißt, irgendwann ist dieser KI-Slop das, was sie lernt, dann denkt sie, ach, das ist das große Ding und wiederholt das und irgendwann gibt es halt nur noch gleichförmigen braunen Matsch.
Ja, da würde ich jetzt kurz reinspringen wollen. Ich finde, dass wir darauf achten müssen, bei sowas, ich glaube, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil es vielleicht doch sehr wichtig ist. Letztendlich führt die KI einfach auch immer ein soziales Dilemma auf. Und ich finde, das haben wir im Kleinen jetzt abseits der KI eigentlich schon vor so, ja, wann kamen die? Vor 5 bis 6 Jahren gesehen, als es diese Selbstkassierautomaten gab. Die ja durchaus auch ihre Berechtigung haben, aber natürlich auch dafür sorgen, dass eben die Kassiererin, die da eben ihre Arbeit macht, halt im Prinzip ersetzt wird dadurch, dass er eben der Kunde selber scannt bis zu bestimmten Zeitraum. Und auch das sind halt so Fragen, die wir als Sozialgesellschaft klären müssen, weil auch wir müssen uns halt irgendwann die Frage stellen, auch im Hinblick auf die alternde Gesellschaft, wie viel KI, ich sage jetzt mal KI, auch wenn es vielleicht nur technische Unterstützung ist, brauchen wir denn tatsächlich? Denn wenn wir sehen, dass es eben manche Berufe gibt, die eben eine KI nicht ausüben kann, also eine KI kann keinen Menschen pflegen, zumindest jetzt noch nicht, ist es dann vielleicht besser, jetzt mal unabhängig davon, ob der Mensch da an der Kasse sitzt, das wirklich will, aber ist es nicht vielleicht besser, dass wir in Zukunft uns alle selber abscannen und dafür kann dieser Mensch, der sonst in der Kasse steht, in die Pflege gehen? Jetzt mal ganz übertrieben, ich weiß, nicht jeder will in der Pflege arbeiten, aber nur um dieses Beispiel zu machen. Ich denke, was uns allen so wehtut bei dem Thema KI in Videospielentwicklung oder allgemein in der kreativen Arbeit, für uns ist Kreativität ein Teil unseres Bewusstseins, unserer Persönlichkeit, unserer Individualität. Wir lesen Autoren, weil wir deren Kreativität schätzen oder ehren oder hochhalten. Und wir sehen unsere eigene Kreativität. Also es geht mir ja genauso. Meine Musik ist für mich neben meinen Kindern und meiner Frau das Allerwichtigste. Das ist ein Teil von mir, ist, den lasse ich in der Welt genauso zurück, wie ich meine Kinder zurücklasse. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass da erkannt wird, dass das ein Teil von mir ist. Und nun kommt diese Kreativität, diese KI um die Ecke und will mir das einfach wegnehmen. Und ich denke, dass wir da wohl die größten Schwierigkeiten haben, den Finger drauf zu legen. Denn, und das ist auch das, was Edgar gesagt hat, wenn wir uns angucken, welche Unternehmen diese KIs besitzen, dann sind das mit Sicherheit keine Menschen, die an der sozialen Gerechtigkeit Interesse haben. Und ich denke, da liegt das große Problem. Und deswegen ist deine These, Georg, die du gemacht hast, durchaus sagenswert. Die Substituierbarkeit von Klickarbeit ist aber eine andere wie die Substituierbarkeit von kreativer Arbeit, zumindest meine Wahrnehmung.
Marcel?
Ja, was soll ich sagen? Ja, das Edgar, ich gebe mir vollkommen recht. Also KI sorgt nicht und wird nicht dafür sorgen, dass es eine monetäre Umverteilung gibt. Das ist naiv und es ist auch nicht gut, dass es das gibt. Die Klickarbeit, wenn die wegfällt oder die Arbeit von Produzenten oder wofür auch immer, ja, was man leicht ersetzen kann eben. Oder halt auch kompliziert ersetzen kann, ja, dass eine KI höchst komplizierte Rechnungen mal eben in der Millisekunde macht. Das sorgt nicht für eine Umverteilung. Das ist vollkommen naiv. Ich weiß gar nicht, wo das landet. Wir können das noch gar nicht vorhersehen. Ich meine, im Moment ist es so, dass 10% über 50% des Geldes hier in Deutschland horten. Und das, ich weiß nicht, wie sich das ändern sollte. Und was Kreativität angeht, ich widerspreche dir. Also im letzten Dreivierteljahr, letzten halben Jahr sind alle auf diesen Zug aufgesprungen, die Produktion an KI abzugeben. So. Bei uns zum Beispiel, ja, wenn ich das niemals machen würde. Also produzieren, einen Podcast zu produzieren, das ist Kreativarbeit. Also die Podcasts, die mit KI produziert werden, die klingen alle gleich. Natürlich klingen die perfekt auf eine Art und Weise, aber die klingen alle gleich. So, wenn ich einen produzierten Podcast höre von dir, Till, von mir, da ist Charakter drin, da ist Identität drin. Deswegen, also ich weiß nicht, das... Ich scheue mich davor. Ich möchte das nicht. Kreative Arbeit ist vielfältiger als nur ein Wort nach dem anderen zu stammeln oder einen Akkord nach dem anderen zu machen. Das in vielem und es macht mir Angst und ja, wie gesagt, ich bleibe bei Edgar. Da kann man schon viel draus zehren. Was ist Arbeit? Auch das und ja, genau. Also was wird mit Schichten? Wird das weiter aufgeteilt oben, unten? Kommen wir wieder in eine marxistische Gesellschaft. Wer weiß es. Ich meine, das ist ja jetzt schon scheiße. So, wie dem auch sei, jammer, jammer, ich bleib dabei. Ja, fertig.
Nur kurz, weil du sagtest, widersprechen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht sehe. Ich sehe, dass das überall eingesetzt wird. Ich habe nur nicht gesehen, dass das irgendwas hervorgebracht hat, was bemerkenswert gut oder toll ist.
Was ist denn zum Beispiel Produktion? Ist das nicht bemerkenswert toll. Also alle haben sofort schnell gesagt, ach, das ist super produziert. Das ist erstaunlich gut produziert.
Ich meinte jetzt im künstlerisch-kreativen Bereich.
Produktion ist Kunst.
Ich finde eine Podcast-Produktion nicht künstlerisch kreativ. Okay. Ich finde eine Musikproduktion oder eine Film-Tonproduktion künstlerisch kreativ.
Okay, und da sind wir anderer Meinung, mein Gott. Okay,
also ja, das, genau, ist, ja
in das ist vollkommen in Ordnung.
Okay.
Genau.
Nee, tatsächlich, das ist tatsächlich dann die Frage, also wir hatten im Vorgespräch schon die Belegung so, boah, das ist ein weites Feld. Wir haben bewusst gesagt, wir machen das jetzt auch hier trotzdem um der Diskussion auch willen und natürlich, also man hat sich jetzt schon in verschiedenste Richtungen und verschiedenste Punkte wurden hier aufgeworfen. Ich würde auch tatsächlich sagen, man müsste, um jetzt da, man braucht da Studien. Wie Simon schon am Anfang gesagt hat, wir werden wahrscheinlich in 30, 40 Jahren dann erst wirklich ermessen können oder beurteilen können, was jetzt KI mit uns als Gesellschaft, mit der Arbeit, mit den Strukturen, mit den bekommenen Strukturen gemacht hat und ob das am Ende gut oder schlecht, das ist ja immer im Sinne oder im Auge des Betrachters liegend, für die Gesellschaft und für uns als Menschheit war. Das ist jetzt natürlich sind große Worte. Aber ich wollte es vielleicht nochmal zurück auf die Frage so ein bisschen, auf meine Eingangsfrage ein bisschen lenken. Und die war ja, ist das jetzt der Anfang vom Ende für Kreativarbeit in der Games-Branche? Vielleicht jetzt, also zumindest das mal auf das Videogame-Entwicklung als Thema schauen. Und wenn ich euch jetzt da richtig verstehe oder wenn ich den Vibe hier richtig aufgenommen habe, dann ist es ja so, dass ihr davon ausgeht oder dass ihr sagt, naja, das mit der Kreativarbeit, dass die jetzt ersetzt wird, was auch immer Kreativarbeit jetzt genau meint, also ab wann Kreativarbeit eigentlich in der Videogames-Entwicklung einsetzt und was eben noch nicht Kreativarbeit ist, aber dass das wird kritisch gesehen, das würde man also, wenn jetzt, mit anderen Worten, wenn man jetzt ein Videogame angeboten bekommt, wo drauf steht, hier wurde mit KI entwickelt, dann würde die eher sagen, boah, das würde ich aber vielleicht nicht so spielen, also das will ich nicht unterstützen. So verstehe ich zumindest, also ich will jetzt nicht für alle hier sprechen, aber das ist das, was mir so als herrschende Meinung im Unterton so ein bisschen rausgekommen ist oder was ich daraus schließen würde. Aber der Punkt ist, wäre es dann zum Beispiel okay für euch zu sagen, wenn ihr sagen würdet, naja, also die Arbeit, das sind wir wieder in der Richtung Clickbait, wenn es zum Beispiel darum geht, dass, keine Ahnung, die Wiese in einem Open-World-Spiel, dass die alle immer schön grün sind und dass die Bäume auch viele Äste haben und so weiter, das ist jetzt so wirklich kleinteilige Arbeit. Es hat jetzt nicht sonderlich viel mit Kreativität zu tun. Das wäre schon gut, wenn es durch KI gemacht wird, weil das ist wirklich langweilig sozusagen. Das wäre für euch in Ordnung? Ja, nein, vielleicht?
Ich würde da sogar radikaler noch rangehen und sagen, es kann schon auch wirklich an die Substanz gehen irgendwo. Es ist immer die Frage, wer macht's und ist das eine Erweiterung, sag ich mal, der Möglichkeiten oder fallen dann wirklich Leute hinten raus? Also nehmen wir das Beispiel Oregon Trail, ein Spiel, das ich auch in einer Fundbüro-Folge mal vorgestellt habe. Das ist im Endeffekt, wenn man es jetzt grob zusammenfasst, zieht man mit einem Planwagen durch Amerika im 17., 18. Jahrhundert irgendwie so. Und da kann man in der Originalversion tatsächlich die Tastatur benutzen, um Sachen reinzutippen. Also da kommt dann ein Textfeld und man muss irgendwie per Chat-Befehl reagieren. Jetzt ist mein Szenario einfach mal, das ich jetzt mal so aufspanne, wenn man das heute programmieren würde, man würde da ein KI-Modell dran setzen, das alle Informationen zu der Historie Amerikas gesichert sammelt. Die sind alle kuratiert. Das ist jetzt nicht so, dass man da Angst haben muss, dass da irgendwie Schundler getrieben wurde. Geschichtsrevisionismus oder whatever. Und dann kann ich in dem Spiel per Chat an die Person Fragen stellen. Das wäre ja ein Traumszenario. Was wäre das für ein geiles Spiel? Was wäre das für ein interaktives Spiel, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat eine reelle Person vor sich? Natürlich kann man sowas nur bauen mit KI-Modellen. Also wo wirklich auf meine explizite Frage zum Beispiel nach einem bestimmten Indianerstamm, so, jetzt an einen Ranger oder so, das wäre doch mega geil. Also warum kann man für sowas KI meiner Meinung nach zumindest gerne einsetzen?
Ja, ich würde ganz kurz hier mit einem Gag reinstarten. Ich würde mir seit langem wünschen, dass KI-Gegner in Spielen besser sind. Also daran könnten sie wirklich mal arbeiten. Da haben wir ja eine Historie von schlechten Erfahrungen alle schon erlebt, dass wir richtig, richtig beschissene KI-Gegner hatten. Aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich will auf Georgs Frage eingehen. Und wenn ich jetzt eine Prognose wagen müsste, und ich mache hier aus einer Perspektive von jemandem, der das wirklich nur oberflächlich beurteilen kann, weil ich in der Programmier- Branche nicht bin. Aber wenn ich jetzt von dem, was ich in der Musik sehe, rüberschwenken kann, wenn ich das, wenn das möglich ist, dass man das überträgt, glaube ich schon, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren einen starken, starken Abbau an Workforce in der Branche sehen werden. Das, weil die Firmen es auch ausprobieren werden. Also die werden das probieren. Die werden versuchen, Menschen durch Software zu ersetzen. Und das wird passieren. Da gibt es keinen Zweifel dran. Die große Frage ist, und das traue ich mich nicht zu beurteilen, ich schätze aber, dass es eine Pendelbewegung werden wird, dass wir massive Entlassungen sehen werden. Und dann wird man gucken, dass es klappt. Und dann wird es Ergebnisse geben, die werden so sein, dass das Pendel wieder zurückschwingt. In welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist die menschliche Natur. Wenn wir was Neues haben, dann übertreiben wir es immer maßlos, bis wir dann merken, ja, okay, geht doch nicht, und dann pendelt es wieder zurück. Ich erwarte das ungefähr in diesem Umfang. Würde ich ein Spiel kaufen, auf dem steht, mit KI programmiert? Ich denke, zu Anfang ja, weil es mich interessieren würde, wissentlich, dass ich damit das unterstütze, aber als Konsument würde es mich, glaube ich, interessieren. Ich glaube sogar, dass ich das in, also wir haben jetzt ja die erste KI-Band, die jetzt, wo man dann ja irgendwie, nachdem die, keine Ahnung, 80 Millionen Klicks hatte, irgend so eine Country-Band, und die Leute wollten auf die Konzerte gehen, musste dann das Label irgendwann sagen, ja, die gibt's gar nicht. Das ist einfach was aus der Büchse. Und ich, auch da dann wieder die Frage, wie wir damit umgehen, das wird spannend zu sehen sein. Also ich denke, das werden wir wieder nur im Dabeisein miterleben. Und nur dann können wir auch eine Beurteilung machen, ob das dann wirklich gut oder schlecht war. Und das Einzige, wo ich wirklich bei euch bei allem immer 100% dabei bin, ist, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass es in der Blackbox passiert und dass es Unternehmen sind, die keinerlei soziale Integrität bewiesen haben und auch nicht beweisen werden in naher Zukunft.
Ja, ich würde vermuten, dass ich erstmal kein Spiel kaufe, wo groß draufsteht, mit KI generiert. Aber wer weiß, ob ich das nicht schon habe, weil das steht ja bisher auch nicht drauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sinnvoll das ist, weil ich bin ja selber, ich programmiere keine Spiele. Ich weiß nicht, wie ProgrammiererInnen da vorgehen. Aber meines Wissens ist es ja nicht so, dass Leute einzelne Gräser irgendwo hinsetzen, sondern da werden halt Assets geschaffen. Und da ist ja jetzt schon das Problem, Assets benutzen ist ja vollkommen in Ordnung, aber diese Assets können ja menschengemacht sein. Wieso müssen die von der KI erstellt sein? Also, ne, dann nehme ich halt, es gibt ja Anbieter, wo du irgendwie, du brauchst Gräser, dann gehst du halt in so einen Asset-Shop und sagst, hier verschiedene Gräser. Und wenn das halt Gräser sind, die schon mal in einem anderen Spiel aufgetaucht sind, ich finde, da muss man vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung runterdampfen und nicht einem kleinen Studio vorwerfen, dass es halt irgendein nicht eigens erstelltes Gras-Asset benutzt hat oder so. Ob das jetzt KI braucht, weiß ich nicht. Ich fand es gerade in früheren Spielen, jetzt hier von Obsidian und so, halt cool, dass die sich auch in der Open World Gedanken gemacht haben, wo steht was, wo liegt was, was man halt anderen Spielen dann vorwerfen kann, dass sie das nicht mehr so machen. Und ich würde denken, eine KI würde dann halt auch eher generische Spiele in dem Bereich, die ich ja gerne spiele, ne, sowas wie Avowed, Outer Worlds, Fallout und dergleichen, von der KI würden die halt noch generischer werden, vermute ich. Und nicht, dass du durch eine Landschaft streifst und merkst, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass hinter diesem Hügel jetzt plötzlich eine kleine Quest auf mich wartet und da liegt die Kiste und sonst wie. Insofern bin ich dagegen, ich befürchte aber, es wird kommen. Und genau, das wäre mein Abschlusswort zu dieser Diskussion.
Ja, danke Till, danke an alle, die Input da auch gegeben haben. Ich bin vielleicht auch von meiner Seite her, ich bin durchaus auch, ich schaue dem mit Sorge insgesamt dem Thema KI entgegen, auch dann, wenn man natürlich dann irgendwann, wer weiß, laut unserem lieben Elon Musk soll es ja noch dieses Jahr soweit sein, dass wir eine allgemeine AGI bekommen hier irgendwie, ob das jetzt kommt oder nicht oder wann sie kommt, sei mal dahingestellt, aber wenn sie kommt, dann hätte es natürlich würde das natürlich die Grundfesten der Zivilisation da irgendwie erschüttern auch. Wo ich mir noch ein bisschen sozusagen Hoffnung mache oder Hoffnung habe, auch, ich meine, ich bin Verwaltungsmitarbeiter, Jurist und so weiter, auch da hat man ja früher immer gesagt, das wird ja nie ersetzt durch KI. Pustekuchen fängt jetzt auch schon an. Also insofern habe ich da selber dann auch, was meine Zunft angeht, da durchaus bin ich da auch betroffen, sind alle betroffen letztlich. Aber was ich mir denke ist, es ist alles und da sind wir wieder bei dieser Kapitalismus-Thematik, es ist ja alles eine Frage des Preises, Frage der Kosten. Und zurzeit haben wir das Gefühl, dass KI uns nichts kostet, sozusagen, also wir als Konsumenten, ne? Wir können unser ChatGPT nutzen und Suchanfragen, wie war es, eine Suchanfrage verbraucht so viel, also eine Suchanfrage bei ChatGPT verbraucht so viel wie 10 oder 20 Google-Suchen und so weiter, aber das merken wir ja nicht. Aber natürlich die Unternehmen dahinter, die Geld verdienen müssen, die merken das sehr wohl. Und wenn sie irgendwann alle, sagen wir im Extremfall, versuchen würden, alle ihre Mitarbeiter zu ersetzen durch KI oder durch Agenten, KI-Agenten, dann wird das extrem teuer. Auch für ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Außerdem ist, ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt so viele Ressourcen da sind, Stichwort, wir brauchen neue Kernkraftwerke oder Kraftwerke oder Energie auf jeden Fall, die auch wieder Geld kosten, das braucht Zeit und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe davon aus, dass irgendwann die KI so teuer wird, dass es sich eben auch ein großes Unternehmen nicht mehr leisten kann, beziehungsweise jedes Mal überlegen muss, lasse ich jetzt diese Aufgabe, die vielleicht auch gerade sehr, also gerade kreative Arbeit ist ja dann durchaus, vermutlich ich zumindest, auch sehr energieintensiv, auch für eine KI, wenn, sofern sie überhaupt wirklich kreativ sein kann, aber nehmen wir mal an, das wäre sie, dann würde das vermutlich auch sehr viel Energie kosten, dass man dann vielleicht auch sagt, nee, also Leute, hier, wir haben auch gute Programmierer, gute Designer etc., Kosten-Nutzen-Frage, ich gehe doch wieder auf Menschen, die das machen, weil Menschen schlicht und einfach billiger sind und vielleicht am Ende auch noch das Stück, noch zumindest das Stück kreativer und einfallsreicher.
Ja, ich würde noch ganz gerne. Simon. Ja, ich würde ganz gerne noch einen kurzen Schlusspunkt machen, der gar nicht so sehr an der KI hängt, sondern das ist so meine humanistische Note, die ich gerne hier noch im Podcast platzieren würde. Wenn ich durch meine Kinder ein was gelernt habe, dann das, dass der Mensch. Wir können unsere Evolution nicht innerhalb von einer Dekade über den Haufen schmeißen. Menschen sind tiefsoziale Wesen und wir brauchen die Menschlichkeit und wir brauchen soziale Gruppen, wir brauchen Zugehörigkeit. Nicht ohne Grund ist einer der größten Ängste des Menschen der Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Das ist eine unserer treibendsten Ängste, die wir in uns haben. Und die KI wird genau dagegen auch ein Stück weit ankämpfen und ich habe große Hoffnung, ich meine, es wird jetzt eine Zeit kommen, die wahrscheinlich nicht so geil wird, aber ich habe große Hoffnung, dass wir das relativ schnell als Gesellschaft checken werden. Was dann daraus erwächst, weiß ich nicht. Aber ich finde, wir hatten jetzt ja den ersten Testballon, was es bedeutet, wenn wir sozialen Wesen eben nicht mehr sozial sein dürfen. Das war Corona. Wir haben es alle erlebt. Wir wissen, was es mit uns gemacht hat. Und im Gegensatz zu einem Virus, den wir nicht im Griff haben, haben wir die KI ein Stück weit wenigstens selbst im Griff. Und das ist wirklich etwas, da habe ich ganz, ganz große Hoffnung für die Menschheit, auch wenn wir in diesem kapitalistischen Systemen oft die Menschlichkeit verloren geht. Ich glaube stark, dass das Mensch zu sein, zusammen zu sein, immer stärker sein wird als irgendeine Technologie. Davon bin ich Tatsache fest überzeugt, auch wenn ich damit vielleicht ein bisschen naiv bin. Ob es das am Ende dazu führt, dass wir die KI in den Griff kriegen oder uns darauf einigen, dass sie gar nicht mehr da ist oder so, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist, ich glaube, dass das am Ende die Fragestellung sein wird. Und ich denke, da wird sich unsere Evolution, unser Sein einfach durchsetzen. Denn wir merken es ja jetzt schon auch bei den Kids, wie anders die in der Welt sind, wie anders die damit umgehen und wie die wieder zurück zu diesen Wurzeln gehen. Wie die wieder raus wollen, wie die wieder weg wollen aus dem, was unsere Gesellschaft da jetzt eine Zeit lang hochgezogen hat. Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung, die ich da wahrnehme. Und ich hoffe, dass es nicht nur mein kleiner Korridor ist, den ich da sehe, sondern dass das eine allgemeine Entwicklung ist. Und dann kriegt man die KI auch in den Griff.
Marcel?
Marcel? Edgar wäre noch am Start. Ja, gut. Ja, das Schlusswort Nummer eins ist, hackt nicht auf Programmierern rum, sondern auf Designern. Designer erschaffen Software, Programmierer programmieren sie, weil wir designen nicht, wir sagen nicht, wie was zu lösen ist. Und das Letzte, ich warne vor einer Naivität vor dieser Technologie und menschlichen Hoffnung. Das ist gefährliches Zeug gerade. Die letzten Technologien, mit denen man entweder die Welt auslöschen konnte oder gut nutzen, da sage ich jetzt mal nicht was. Das war jetzt auch nicht so geil und so ist KI auch. Und ja, jetzt darf Edgar nochmal und das wird geil.
Ich
fühle mich genötigt, auch ein Schlusswort zu sagen, weil alle anderen Gäste bisher auch ein Schlusswort gesagt haben. Und ich sage einfach, ne, was sage ich jetzt? Ich habe mir gar nichts überlegt, ehrlich gesagt. Ich schließe mich Marcel an, möchte aber hinzufügen, dass natürlich man es nicht so ganz schwarz-weiß sehen kann. Und das glaube ich jetzt, man es nicht, dass wir vielleicht gut beraten sind, da genau hinzuschauen und immer uns zu fragen, ist das eigentlich sinnvoll? Braucht es das überhaupt? Also da kann man dann schon auch mal so Gegensätze aufmachen, wie in der Krebsforschung ist KI vielleicht sehr sinnvoll, aber im Ersetzen von Sprecherinnen und Sprecher in der Kreativbranche könnte man da vielleicht ein sehr großes Fragezeichen dran setzen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen und die auch in die Öffentlichkeit tragen, wie wir es ja hier gerade machen, dann haben wir da schon viel gewonnen und dann kommen wir auch viel eher zu dem Punkt, den der Simon angesprochen hat. Weil die Gesellschaft an sich, das sind ja irgendwo auch wir, habe ich mal gehört, wir sind Teil dieser Gesellschaft und da müssen wir halt dann irgendwie drauf hinarbeiten, dass das in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
Ja, und ich denke, man sieht es ja bei uns sechs jetzt in diesem Podcast. Es gibt ja Menschen, die sich Gedanken machen. Und solange es Menschen gibt, die sich Gedanken machen, gebe ich die Hoffnung auch nicht ganz auf. Also ich glaube, solange wird auch irgendwann ist was Gutes draus kommen. Oder vielleicht besteine man die KI wirklich noch. Ich weiß es nicht. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich hoffe mal, dass nicht.
Oder Georg, was hast du?
Ich hoffe.
Sehr schön. Ja, danke für diese tolle Diskussion und also zu beiden Themen übrigens. Also heute war es ja dann durchaus auch tiefgründig. Also nicht, dass wir beim letzten Mal bei den letzten Malen total oberflächlich wären, aber heute war es ja wirklich auch sehr nachdenklich und mich hat die Diskussion sehr gefreut. Mir hat die viel Spaß gemacht. Danke an euch alle, dass ihr da auch eure Gedanken, Befürchtungen, Wünsche, Hoffnungen, wie auch immer, auch geteilt habt. Und ich bin gespannt, was unsere Community, unsere Hörer dazu sagen, was wir da so an Feedback bekommen. Ich sage es am Ende immer, ja, wir sind bei community.wasted.de immer zu erreichen oder auch auf unserem Discord-Server, den ich dann auch in den Shownotes verlinken werde oder den wir in den Shownotes verlinken werden. Dann sei noch darauf hingewiesen, dass alle, wie sie jetzt hier, alle Gäste, wie sie jetzt hier sind, diverse, also Hosts diverser Podcasts in unserer MCZ-Community sind. Man sieht es mir jetzt nach, dass ich nicht irgendwie jetzt alle einzeln aufzähle, weil am Ende vergesse ich doch wieder welche und beim letzten Mal habe ich es auch ziemlich verkackt. Deswegen schaut einfach bei unserer Seite vorbei, mcnz.de, wird jetzt dann auch im Abspann dann nochmal genannt und auch in den Shownotes. Da gibt es viele interessante Podcasts zum Anhören und Nachhören und auch in einige Artikel haben wir. Da ist ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, in letzter Zeit, dass wir neue Artikel kommen. Aber auf jeden Fall sind da auch Artikel, viele Podcasts. Schaut rein, würde uns sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart und auf Wiedersehen.
Ja, danke euch. Geil. Tschüss.
Macht's gut zusammen. Ciao.
Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.